Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Philipperbrief, aus dem 2. Kapitel, die Verse 14 bis 16a. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Als ich gestern Abend noch hier war, um einige Dinge zu regeln, da sah ich, dass jemand durchs Fenster schaute und dann zur Tür ging und er kam herein. Der Saal war hier hell erleuchtet, das hat ihm wohl Mut gemacht. Und dann haben wir ein kurzes Gespräch miteinander gehabt und er erzählte mir, dass er vor ungefähr 45 Jahren hier in der ehemaligen Petruskirche konfirmiert worden sei. Er hat sich aber inzwischen von all dem, was mit Kirche zu tun hat, zurückgezogen, mehr und mehr distanziert. Aber wir konnten doch, wenn auch nur ein kurzes, aber doch intensives Gespräch führen. Und ich habe ihm dann anschließend noch das Buch von Pastor Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal, mit auf den Weg gegeben und war ganz dankbar und froh für diese Begegnung. Der hell erleuchtete Saal ist mir ein Bild für Gemeinde Jesu. Durch ihre Leuchtkraft wird noch mancher angezogen werden in der Zukunft bis zur Wiederkunft Jesu und sicherlich auch solche, die sich inzwischen von der Kirche distanziert haben, die aus welchem Grunde auch immer die Kontakte unterbrochen haben, aufgegeben haben. Sie werden kommen, weil sie angezogen werden von dem, was Gemeinde Jesu ausmacht in ihrer Mitte, der Herr Jesus Christus, das Wort Gottes, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Die helle Lichtkraft des Evangeliums wird Menschen befähigen zu kommen. Das ist immer so gewesen und das wird so bleiben bis ans Ende der Zeit. Ich denke, ein schönes Bild für das, was Gemeinde Jesu ausmacht. Wenn wir uns nun diesen Abschnitt durchlesen, wenn wir darüber nachdenken, aus dem Philipperbrief, dann können wir uns gut vorstellen, dass der Apostel Paulus an das Wort gedacht hat, das der Herr Jesus in der Bergrede ausgesprochen hat, ihr seid das Licht der Welt. Aber Paulus gebraucht hier eben nicht das Bild eines erleuchteten Raumes oder Saales, sondern er spricht von den Sternen. Er schreibt, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder und ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint, als Lichter in der Welt. Er denkt an den strahlenden Sternenhimmel in einer dunklen Nacht. Und genau das sind die Menschen gewesen in Philippi, die zur Gemeinde Jesu gehörten. Sie waren zum Glauben an Christus gekommen, sie waren Gottes Kinder geworden durch den Glauben an den Herrn Jesus und werden hier dazu ermahnt, auf diesem Weg dem Herrn Jesus nach zu bleiben. Wir finden ja immer wieder an den verschiedensten Stellen in den Briefen des Apostels Paulus wichtige Ermahnungen für solche, die auf dem Weg mit dem Herrn Jesus sind. Sie sollen etwas ausstrahlen von der Herrlichkeit Gottes. Sie sollen etwas widerspiegeln vom Lichtglanz unseres Herrn Jesus Christus in dieser dunklen, von Sünde gekennzeichneten Welt. Und nun gibt der Apostel Paulus hier einige Ermahnungen weiter, aber statt auf viele Verhaltensweisen im Leben der Gläubigen zu sprechen zu kommen, wie er das zum Beispiel im Epheserbrief tut, greift Paulus hier zwei grundlegende Stücke auf, die sich in ganz besonderer Weise auf die Lebensart der Gemeinde Jesu auswirken. Er schreibt in Vers 14, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Wir können fest davon ausgehen, dass Paulus, als er diese Worte niederschrieb, an die Wüstenwanderung der Israeliten gedacht hat. Darauf kommt er ja auch zu sprechen in 1. Korinther Kapitel 10. Und er erwähnt eben diesen Geist des Murrens unter den Israeliten, der sie ins Verderben brachte. Er schreibt den Korinthern als warnendes Beispiel, murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Die Seuche des Murrens überfiel Israel während der Wüstenwanderung immer und immer wieder. Der Auflehnung gegen Gott, das Nicht-Einverstanden-Sein mit den Wegen Gottes, trotz der großen, überwältigenden Erfahrungen, die die Israeliten immer wieder mit ihrem Gott machten. Aber jedes Mal, wenn eine neue Not kam, verfielen sie in dieses alte Verhaltensmuster. Sie fingen an zu murren. Ich meine damit nicht, dass sie anfingen, ihre Not vor Gott auszubreiten. Das dürfen wir. Wir dürfen auch klagen vor Gott. Wir dürfen mit ihm sprechen, aber das ist etwas ganz anderes als das, was die Israeliten taten und was wir auch von uns selbst leider kennen. Dieses Murren, diese Auflehnung, diese Rebellion gegen den Willen Gottes, gegen die Wege Gottes. Sie murrten über das magere Essen, sie murrten über den Wassermangel, sie murrten über die geistlichen Führer Aaron und Mose, und sie murrten letztlich doch gegen Gott selbst, der das alles so verordnet hatte, der sie ja führte. Gott selbst war es ja, der sie führte. Im Grunde genommen war es nicht Mose, es war auch nicht Aaron. Es waren nicht die beiden, die das Volk Israel führten, sondern es war Gott, der sein Volk durch die Wüste hindurch führte. Sie murrten also gegen Gott, sie waren nicht einverstanden mit dem Handeln Gottes. Ein vom Heiligen Geist erfülltes Leben ist dagegen ein Leben der Zufriedenheit und der Danksagung. Das lernen wir aus dem Epheserbrief. Der Geist der Danksagung ist geradezu ein Grundelement christlichen Wesens. Und darum ermahnt der Apostel Paulus hier die Philipper mit den Worten, tut alles ohne Murren. Wir können uns nicht vorstellen, dass ein Mensch, der murrt gegen Gott, erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Das ist unmöglich. Der Geist Gottes ist der Geist der Danksagung, der Willigkeit, die Wege Gottes zu gehen, in der Kraft Gottes. Mag jemand unter uns sagen, ja, wären die Verhältnisse anders in meinem Leben, dann würde ich auch mehr danken und loben. Aber das ist es ja gerade, was der Geist Gottes wirken will in uns, dass wir danken, auch da, wo uns die Verhältnisse eben nicht schmecken, nicht gefallen. Das ist es doch, was der Geist Gottes wirken will. Ich weiß, es ist ja leicht, es ist einfach zu danken, wenn es uns gut geht, wenn wir gesund sind, wenn es in der Ehe und Familie gut geht und auch am Arbeitsplatz und, dann ist es ja leicht zu danken. Aber zu danken, auch dann, wenn es schwierig wird, Gott dennoch zu loben, weil Gott sich niemals verändert, weil er der Unveränderliche ist, ewig Gleichbleibende, voller Liebe und Güte und Treue, Gott die Ehre zu geben, auch auf solchen Wegen, die uns von Natur aus nicht gefallen, das ist Gnade, das ist die Wirkung des Heiligen Geistes in uns. Also es soll nicht nach dem Motto gehen, ja, wenn die Verhältnisse anders wären, wenn das anders aussähe, bei mir zu Hause und dergleichen mehr. Es gab auch damals, als Paulus diese Zeilen schrieb, keine perfekten Gemeinden. Das wissen wir ja, dass es das nicht gibt. Es gibt wohl Unterschiede im Blick auf die Verkündigung, im Blick auf das, was verkündigt wird. Es gibt Irrlehren, die verkündigt werden. Es gibt klares Evangelium, das verkündigt wird. Aber wenn man sich die Einzelnen in der Gemeinde Jesu anschaut, das sind keine perfekten Leute, ganz gewiss nicht. Und von daher gibt es auch keine perfekte Gemeinde. Die gab es damals nicht und die gibt es auch heute nicht. Und dennoch, dankbar zu sein. Sag mal, wann hast du eigentlich zuletzt gedankt für deine Gemeinde? Oder befällt dich immer wieder der Geist des Murrens? Ich kannte einen Glaubensbruder, der war bekannt in den Kreisen, in denen er verkehrte, als der Lob- und Dankbruder. Also es gab nichts, wofür der nicht dankte und Gott nicht lobte. Man mag das für ein wenig überzogen halten, gerade auch, wenn man sich die Psalmen durchliest, da ist ja auch von großen Ängsten und Nöten und Klagen die Rede. Aber grundsätzlich ist das eine gute Haltung. Der Geist der Danksagung sollte unsere Herzen erfüllen. Tut alles ohne Murren. Und das zweite Element, das Paulus hier nennt, ist das Vertrauen zu Gott und zu seinem Wort. Paulus sagt, tut alles ohne zu zweifeln. Vielleicht meint er damit, dass wir bestimmte Entscheidungen im Glauben treffen sollten, ohne zu zweifeln, ohne diesen Geist der ständigen Unsicherheit. Soll ich nicht? Dieser Geist kann uns ja auch hier und da befallen und das macht uns viel, viel Not. Wenn wir ständig Probleme haben, damit klare Entscheidungen zu treffen. Von daher könnte es gut sein, dass Paulus sagt, hört mal, jetzt tut gewisse Schritte, ohne zu zweifeln. Und wenn ihr nicht, auch nicht sicher seid, dann, und wenn ihr auch meint, ihr sündigt dabei. Ich denke an das bekannte Wort von Luther. Sündige, aber glaube umso mehr. Sündige, aber glaube umso mehr. Damit will Luther nicht dem Sündigen, dem leichtfertigen Sündigen, das Wort reden. Er will damit nur sagen, es gibt Situationen, da bist du nicht, da weißt du nicht, was ist nun richtig und oder falsch. Und dann triff eine Entscheidung, triff sie im Glauben vor Gott und dann geh den Weg. Und überlass alles weitere dem Herrn. Dieses Hin- und Hergerissensein, das ist nicht gut. Das könnte damit gemeint sein. Es hätte seine Berechtigung. Aber wir können es eben auch allgemeiner fassen. Es geht um grundsätzliches Vertrauen zu Gottes Wort. Gott hatte Israel seine klaren Verheißungen gegeben im Blick auf die Einnahme des Landes Kanaan, aber sie glaubten ihm nicht. Sie gingen nicht hinein. Und wir sollten mit Gottes Verheißungen rechnen wie mit Zahlen. Wenn der Herr versprochen hat, uns zu versorgen, dann sollten wir damit rechnen, dass er es tun wird. Wenn der Herr uns versprochen hat, uns zu führen. Ein Wort, das mir persönlich immer wieder solch einen Mut und solch eine Zuversicht schenkt. Der Herr wird dich immer da führen. Und ich sage dem Herrn dann, immer da ist immer da. Nicht nur gelegentlich, sondern immer da. Wenn der Herr uns eine solche Verheißung gibt, dann sollten wir damit rechnen, dass er es auch tut. Und wenn Gottes Wort sagt, der Herr wird dir in allen Dingen Verstand geben, dann sollten wir damit rechnen, dass er es auch tut. Dass er uns Weisheit schenkt in bestimmten Situationen. Und wenn der Herr uns sagt in seinem Wort, dass alle Dinge ohne Ausnahme uns zum göttlich Besten dienen, so dass Gott dadurch verherrlicht wird und wir ans Ziel ewiger Herrlichkeit kommen, dann sollten wir auch damit rechnen. Dann sollten wir mit dieser wunderbaren Tatsache oder Verheißung rechnen. Gott steht zu seinem Wort. Wir sollten ihm vertrauen. Aus dem Leben von Bernhard Gilpin, dem sogenannten Apostel des Nordens, wird folgende Geschichte berichtet. Er war zur Zeit, als Königin Maria in England regierte und die Protestanten verfolgte, nach London transportiert worden, um dort hingerichtet zu werden. Und unterwegs fiel er vom Pferd und brach sich das Bein. Seine Widersacher, seine Feinde, die seine Einstellung kannten, seine innere geistliche Haltung, war ihnen nicht unbekannt, spotteten. Ist dies auch zu ihrem Besten? Daraufhin antwortete er, er zweifle nicht daran, dass es sich so erweisen würde. Und was geschah? Seine Reise nach England verzögerte sich durch sein Missgeschick und inzwischen starb die grausame Königin Maria, bevor er London erreichte. Er kam zu spät, um verbrannt zu werden. Inzwischen hatte Königin Elisabeth, die dem Evangelium zugeneigt war, den Thron bestiegen und das bedeutete für Gilpin die Rettung. Er hatte sich sein Bein gebrochen und war dem Flammentod entronnen. Seht mal, das ist Gottes weises Handeln. Das kann man natürlich nicht voraussehen, dass solche Dinge geschehen. Aber es steht geschrieben, denen, die Gott lieben, und das sind solche, die als Sünder zu Jesus gekommen sind und Gnade empfangen haben, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge ohne Ausnahme zum göttlich Besten. Es wird sich immer wieder so erweisen. Wir werden diese Erfahrung immer wieder machen. Und wir dürfen im Voraus dafür danken, dass Gott zu seinem Wort steht. Lass den Grundton unseres Lebens und Tuns das Vertrauen zu Gott und zu seinem Wort sein. Und offenbar hat diese Grundeinstellung der Dankbarkeit und des Vertrauens entscheidende Auswirkungen auf unser gesamtes Verhalten. Paulus schreibt hier, damit, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Zunächst einmal, damit ihr ohne Tadel seid. Ein Christ sollte keine krummen Wege gehen. Das sollte für uns alle klar sein. Krumme Wege, an denen sich die Welt zurecht stoßen kann. Dieser Mann, von dem ich vorhin berichtete, mit dem ich diese kurze Unterhaltung hatte, hatte auch einiges, woran er sich stieß. Natürlich habe ich ihn darauf hingewiesen, Gott wird sie nicht für die Sünden dieser Menschen zur Verantwortung ziehen, sondern für ihr eigenes böses Herz. Weil das muss man den Menschen klar und deutlich sagen, wenn sie anfangen, sich damit zu entschuldigen, dass andere sie enttäuscht hätten. Menschen enttäuschen uns immer. Und immer wieder wird das vorkommen. Aber das entbindet mich nicht meiner Verantwortung vor Gott. Und Gott wird mich nicht für die Sünden anderer Menschen richten, sondern ich stehe in der Verantwortung vor Gott für meine eigene Schuld. Und da weiß ich ja nun glücklicherweise, Lob und Dank und Preis und Ehre sei unserem himmlischen Vater um die Vergebung meiner Sünden durch das Blut Jesu. Aber wir sollten uns doch Mühe geben, anderen keinen Anstoß zu geben. Das sollte schon so sein. Und andere mögen manchmal mit Recht sagen, naja, wenn das Christen sein wollen, die so handeln, die sich so verhalten, das mag wohl sein und das sollte uns beugen und demütigen, dass wir manchmal unserem Herrn so viel Schande bereitet haben. Es ist ja erstaunlich, wie konsequent die Welt da manchmal handeln kann. Wie da zum Beispiel ein Fußballtrainer von seinem Verein entlassen wird, weil er einen Spieler der gegnerischen Mannschaft tätlich angegriffen hat. Die Welt ist oftmals sehr konsequent in diesen Dingen. Und da sollten auch wir konsequent sein. Im Blick auf uns selbst und auch im Blick auf das Verhalten der ganzen Gemeinde. Die Welt urteilt manchmal sehr streng. Doch auch da, wo sie großzügig über gewisse Dinge hinweggehen kann, mit moralischen Entgleisungen umgeht, sollte ein Christ sich den Maßstäben der Heiligen Schrift verpflichtet wissen. Wir denken an das großartige Beispiel eines Daniel, dem seine Feinde nichts vorwerfen konnten, außer, dass er dem Gott Israels diente, dass er den Gott Israels anbetete. Und seine Feinde hatten ganz gewiss genau hingeguckt. Sie hatten sein Leben ausspioniert. Gibt es da nicht irgendetwas, was wir dem König zu melden hätten? Aber sie fanden nichts. Das Einzige, was sie sagen konnten, was sie ihm vorwerfen konnten, er betet den Gott Israels an und das ist verboten. Nun, Daniel war vorbildlich in seiner Lebensweise, er war ohne Tadel. Das ist die Zielvorgabe auch für uns. Ich werde gleich noch einmal auf diesen Begriff zurückkommen, auf diesen Begriff Zielvorgabe, damit wir die Dinge nicht durcheinander bringen. Und lauter, so sagt der Apostel Paulus. Das Wort bedeutet unvermischt. Es wurde gebraucht, wenn man sagen wollte, dass Wein und Milch nicht mit Wasser vermischt sein. Also, es ging um reinen Wein, es ging um reine Milch, unvermischt. Da geht es im geistlichen Sinne um die Beweggründe unseres Herzens. Die Frage ist, was treibt uns eigentlich? Ist es die Selbstsucht, die angeborene Selbstsucht unseres Herzens, die uns treibt zu gewissen Dingen, zu gewissen Handlungen, oder ist es die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Menschen? Von Nehemia heißt es, dass er nach Jerusalem kam, um für die Israeliten Gutes zu suchen. Das war seine Motivation. Der Mann wäre mit Sicherheit zu Hause geblieben und hätte diese strapaziöse Reise nach Jerusalem nicht auf sich genommen, mit all den Gefahren, die damit verbunden waren, wenn er sich selbst gesucht hätte, seinen Vorteil gesucht hätte, dann wäre er zu Hause geblieben. Aber er war erfüllt von der Liebe zu Gott und von der Liebe zu seinem Volk, von dem Eifer auch um die Verherrlichung Gottes, um die Ehre Gottes. Und es gereichte nicht zur Ehre Gottes, dass die Mauern Jerusalems da niederlagen. Also machte er sich auf den Weg. Er war lauter in seiner Gesinnung. Paulus schreibt über Timotheus im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 20 und 21, denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Wir wollen uns prüfen, wie es da bei uns steht. Und ohne Makel, so schreibt Paulus hier weiter. Das ist ein Begriff aus dem Opferkult des Alten Testamentes. Die Opfer, die dargebracht wurden, mussten fehlerfrei sein. Und durch den Propheten Malachi wirft Gott seinem Volk vor, dass es fehlerhafte Opfer darbrachte. Wir wollen uns das einmal anschauen. Malachi, Kapitel 1. Erschütternd, was Malachi hier durch den Geist Gottes dem Volk Israel vorwerfen musste. Ein Sohn soll seinen Vater ehren. Nicht nur ein Sohn, sondern auch eine Tochter soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Ihr aber sprecht, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Und dann kommt die Antwort, und mich wundert das eigentlich, das ist schon ein Ausdruck der Herablassung Gottes, der Demut Gottes, dass er sich überhaupt hier auf ein Gespräch mit seinem Volk einlässt, dass er überhaupt mit ihnen redet. Dann kommt die Antwort, dadurch, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise. Ihr aber sprecht, womit opfern wir denn Unreines? Dadurch, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist für nicht zu achten. Denn wenn ihr ein blindes Tier opfert, so haltet ihr das nicht für böse. Und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes opfert, so haltet ihr das auch nicht für böse. Bring es doch deinem Fürsten. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest oder dass er dich gnädig ansehen werde, spricht der Herr Zebaoth. Das hätte man nicht gewagt, ja. einem Fürsten, ein solches Geschenk darzubringen, fehlerhaft. Aber man wagte es, das Gott darzubringen. Und so machte man sich schuldig vor Gott. Das ist es, was mit diesem Wort gemeint ist, Makel oder ohne Makel hier, ein Tier, das man opferte, das man Gott opferte, musste fehlerfrei sein. Und auch wir sollten darauf achten, dass wir bestimmte notvolle Charakterzüge bei uns nicht einfach tolerieren. Wir bereiten Gott damit Schande und unserem Nächsten damit enorme Probleme. Natürlich, und jetzt kommen wir zurück auf das, was ich gerade sagte, dass es für uns Zielvorgaben sind, von denen Paulus hier spricht. Natürlich verbinden uns nicht unsere Tugenden mit unserem Herrn Jesus Christus, sondern was uns mit ihm verbindet, das ist unsere Sündhaftigkeit. Das ist unsere Sündhaftigkeit. Der Herr Jesus kam nicht für tugendhafte Menschen, sondern er kam für Sünder. Und das tröstet uns ungemein, dass wir hier nicht einen Katalog vor uns haben, der von uns ein perfektes Verhalten erwartet. Wir sollten uns danach ausstrecken. Ich sage es noch einmal, es sind Zielvorgaben, die der Apostel Paulus hier erwähnt. Und wir sollten mehr und mehr zunehmen in diesen göttlichen Tugenden, in der praktischen Heiligung unseres Lebens. Gott will uns durch und durch heiligen. Das wollen wir nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Ganz gewiss nicht. Aber Grundlage, und das ist es, was ich immer und immer wieder betone hier, Grundlage ist nicht unsere Heiligung. Und schon gar nicht eine perfekte Heiligung, die es gar nicht gibt. Sondern Grundlage ist, dass der Herr Jesus für Sünder gekommen ist, für unperfekte Leute. Für solche, die von Natur aus nichts Gutes an sich haben. Und jeder Art von Perfektionismus wollen wir hier unters Kreuz legen, wollen wir abgeben bei unserem Herrn Jesus und sagen, Herr, erbarm dich über mich. Ich bin und bleib in mir selbst und auf mich selbst gestellt ein elender Sünder. Auch wenn ich gerne in deinen Fußstapfen gehen möchte und gerne wandeln möchte, so wie es dir gefällt, aber ich bin in mir selbst und bleibe es. Und vertieft erkenne ich das, ein elender Sünder. Und was mich bleibend mit dir verbindet, das ist deine Gnade für Sünder. Nicht deine Gnade für tugendhafte Leute. Das wollen wir immer und immer wieder dick unterstreichen. Das wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Sonst kommen wir in eine fleischliche Heiligungsweise hinein. Und in eine Verzweiflung, von der Gott nicht will, dass sie Raum greift in unseren Herzen. Wir bleiben unvollkommen, auch wenn wir diese Ermahnungen sehr, sehr ernst nehmen wollen. Tut alles ohne Murren, ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder. Das sind wir durch den Glauben an Jesus, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Das heißt, Gemeinde Jesu lebt in einer Welt, die total verdreht ist, dunkel ist, finster ist. Und darum leuchtet sie in dieser Welt wie die Sterne am Himmel, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Das ist hier das Bild, das Paulus hier gebraucht. Er denkt an die strahlenden Sterne am Himmel in einer dunklen Nacht. So sind wir in dieser dunklen, sündigen Welt. Wenn auch sehr unvollkommen, wir sagen das noch einmal, unterschiedlich in der Leuchtkraft sind die Einzelnen. Die einen leuchten mehr, die anderen weniger. Das hat etwas zu tun mit der Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Aber jeder hat seinen augenblicklichen Stand, so wie es von Gott gegeben ist. Und wir können da auch nicht über unseren Schatten springen und wollen es auch nicht, wollen auch nichts erzwingen. Ich sage es noch einmal, es geht hier nicht um Perfektsein. Es gibt auch bei einem strahlenden Kerzenlicht keine völlige Reinheit. Halten wir eine Kerze unter einen Teller, was geschieht? Der Teller wird schmutzig, er wird schwarz. Es hängt damit zusammen, dass der Flamme Ruß beigemischt ist. Sie ist nicht frei vom Ruß und darum muss auch der Docht immer wieder mal behandelt werden. Und so wollen wir uns reinigen lassen durch das Blut Jesu. Und da, wo wir uns reinigen lassen durch das Blut Jesu, da kommt auch vermehrt Leuchtkraft hinein in unser Herz und in unser Leben. Und es hat entscheidend etwas damit zu tun, jetzt kommen wir zum Schluss, ganz entscheidend etwas damit zu tun, dass wir festhalten am Wort des Lebens. Lasst uns festhalten am Wort Gottes. Nur das Wort Gottes garantiert Lichtkraft. Wenn du das Wort Gottes vernachlässigst, dann ist es kein Wunder, wenn dein Licht mehr und mehr erlischt. Nun, der Herr wird den glimmenden Docht nicht auslöschen, bei seinen Kindern nicht, das kann er nicht, er ist treu. Er wird den glimmenden Docht wieder anfachen, zu hellem Licht, ganz gewiss, es kommt der Zeitpunkt, es kommt auch für dich die Zeit. Ganz gewiss, auch wenn es im Moment vielleicht sehr dunkel aussehen mag. Aber es kommt die Zeit. Es wird nicht finster bleiben über denen, die zu Jesus gehören. Freue dich nicht, meine Feindin, wenn ich auch da niederliege. Ich werde doch wieder aufstehen. Ganz gewiss. Aber wir wollen uns auch die Ermahnung zu Herzen nehmen und vermehrt uns beschäftigen mit Gottes Wort. Ich las Folgendes von einem Gottesmann. Er beschäftigte sich in jenem Winter, so heißt es, buchstäblich mit nichts anderes als mit seiner Bibel. Und dieselbe ward mir, so schreibt er, vielfach wie ein neues Buch. Der Herr führte mich sozusagen durch sein ganzes Wort von A bis Z, vom ersten Buch Mose bis zum letzten Kapitel der Offenbarung und zeigte mir die Dinge in ihrem Zusammenhang, die Verheißungen, Drohungen, Prophezeiungen und deren Erfüllung, bis mir die Schrift nicht nur klar wurde wie helles Sonnenlicht, sondern überströmend von göttlichem Leben. Das ist die Heilige Schrift. Wenn sie uns langweilig ist, dann liegt das nicht an ihr, dann liegt das an uns. Dann liegt das an uns. Dann wollen wir den Herrn suchen, wollen ihm sagen, wie verkehrt wir sind, dass uns sein Wort so wenig zu sagen hat. Und dann wird der Zeitpunkt kommen, wo uns sein Wort wieder ganz neu aufgeschlossen wird und lebendig ist und wird durch die Wirkung des Heiligen Geistes, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Denn es ist nicht ein leeres Wort, so lesen wir in 2. Mose 32. Ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Und im Zentrum das Wort vom Kreuz, ihr Lieben. Und wenn wir da angelangt sind, da haben wir lauter Freude und lauter Lob und Dank in unserem Herzen. Das ist doch das Schönste, oder nicht? Das ist für mich persönlich immer wieder das Schönste. Das sind selige Augenblicke und ich habe nicht wenige davon. Wenn ich ganz neu erkenne im Licht Gottes, welch ein Sünder ich bin. Wie herrlich das Evangelium ist, von der Gnade Jesu, für einen Sünder, wie ich es bin. Wo meine Sünde groß ist und mächtig ist und übermächtig ist, ist die Gnade Jesu überströmend. Sie ist immer größer als meine Sünde. Und das kann uns auch froh und dankbar sein, auch angesichts dieser ernsten Mahnungen, die uns hier durch den Apostel Paulus in der Heiligen Schrift gegeben sind. Da kommt es dann zu einem neuen Leuchten und Strahlen und der Heilige Geist hat die Möglichkeit, sich zu entfalten in unserem Leben, dass wir leuchten in dieser Welt wie Sterne am Himmel. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Amen.